Ja, Vater und Mutter ehren. Das ist schon ein starker Tobak, dass ich darüber predigen darf. Genau, ich habe zu Roland gesagt, Mensch, vielen Dank, dass ich darüber predigen darf. Ich habe es aber ernst gemeint. Ja, ich habe Lars vorhin gerade erzählt, heute Morgen, gestern habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Wir telefonieren immer mal so am Wochenende, die wohnt ein bisschen weiter weg und wir sehen uns jetzt nur ein paar Mal im Jahr, telefonieren aber regelmäßig und dann habe ich Gott gebeten, bitte hilf, dass wir uns nicht streiten, sonst kann ich morgen nicht guten Gewissens über dieses Thema predigen. Aber Gott hat mich erhört und es war ein gutes Telefonat. Ja, Deuteronomium 5, Vers 16, 5. Mose 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ja, darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen reden. Ich habe sogar noch Zeit, sehe ich, das ist toll. Ja, ich möchte erst ein paar allgemeine Dinge sagen über das Gebot, aber keine Angst, ich komme auch noch zu den konkreten Dingen. Ich werde auch ein bisschen persönlich was erzählen, aber wie geht es überhaupt, Eltern ehren, was bedeutet das? Ja, es ist ein Gebot, das wichtig sein muss, sonst hätte Gott es ja nicht in die 10 Gebote aufgenommen. Das war meine erste Erkenntnis, als ich da so drüber nachdachte. Und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich schon relativ früh in den 10 Geboten, im Dekalog, wie man das nennt, kommt. Nach der Zählung in Luthers Katechismus kommt es bereits an 4. Stelle, also es ist das 4. Gebot. Da kommt also vorher nur, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sollst Gottes Namen nicht missbrauchen und den Feiertag heiligen. Und danach kommt direkt, du sollst nicht töten. Also es ist schon an gewichtiger Stelle. Nach der Zählung im Judentum ist es eins später, nämlich das 5. Gebot. Es gibt ja verschiedene Zählungen, je nachdem, welche Gebote man zusammennimmt. Also dieses Gebot ist fast genau in der Mitte des Dekalogs. Das fand ich erstaunlich. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist so, weil dieses Gebot das Bindeglied ist zwischen den ersten 5 Geboten und den letzten 5 Geboten. Wobei man meint, dass sich die ersten 5 Gebote hauptsächlich beschäftigen mit unserer Beziehung zu Gott und dann der zweite Teil des Dekalogs sich hauptsächlich beschäftigt mit unserer Beziehung zu anderen Menschen, also untereinander. Nun geratet ihr vielleicht ein bisschen in Stocken und fragt euch, ja, was hat denn aber nun das Elternehrengebot in diesen ersten 5, die sich mit der Beziehung zu Gott beschäftigen, zu suchen? Da gehört es ja eigentlich gar nicht hin. Doch, sagt die jüdische Tradition und vielleicht auch die christliche, da habe ich jetzt nicht so genau nachgeforscht, aber meine Predigt ist heute auf christlichem Boden, also keine Angst. Aber ich habe mal in der jüdischen Tradition nachgeschaut und die sagt, ja, das ist so, dass dieses Gebot zu den ersten gehört, die sich mit der Beziehung, unserer Beziehung zu Gott beschäftigen, weil ja nicht nur Gott Anteil an unserer Erschaffung hatte, sondern auch unsere Eltern. Es gibt quasi 3 Parteien, die an meiner Erschaffung Anteil hatten. Gott, meine Mutter und mein Vater. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt, das war für mich auch ein bisschen neu. Nicht, dass ich noch an den Storch glaube, aber diese Dreiheit, Gott, Vater und Mutter, das fand ich spannend. Ja, die Eltern zu ehren, das wird in der biblischen Tradition genauso wichtig genommen, wie Gott selbst zu ehren, interessanterweise. Oder fast ebenso wichtig, sagen wir mal. Im 3. Buch Mose lesen wir im 19. Kapitel, ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Das ist so im Rahmen von Geboten zur Heiligung des täglichen Lebens gesagt. Also da wird ganz ausdrücklich gesagt, ihr sollt Ehrfurcht vor eurer Mutter und eurem Vater haben. Und nur wenn wir dieses Gebot ernst nehmen, sagt uns die biblische Tradition, dann erschließt sich uns der Reichtum auch unserer Beziehung zu Gott. Eines Gottes nämlich, der ja für uns auch Vater und Mutter sein will, der sich uns ja auch als Vater und Mutter vorstellt. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, Kindern und Eltern ist quasi so eine himmlische Analogie für das Verhältnis zwischen unserem himmlischen Vater und seinen Kindern, nämlich uns. So ähnlich vielleicht wie die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam in der Bibel ja auch oft als Analogie verwendet wird für die Beziehung von uns, der Gemeinde, zu Jesus, dem himmlischen Bräutigam. Ein zweiter Gedanke, nachdem das jetzt so ein allgemeines Vorgeplänkel war, Eltern ehren, ist das überhaupt noch zeitgemäß oder gesellschaftsrelevant oder so? Nach einer Studie in den vergangenen Jahren driften die Lebenswelten von Jung und Alt immer weiter auseinander. auch durch die digitalen Medien, das war vielleicht jetzt vor 50 Jahren noch nicht so, da gab es ja auch nur 3 oder 4 Berufe, Bäcker, Müller, Pfarrer, Lehrer oder so. Und dann war klar, die Alten wussten Bescheid und die Jungen eben noch nicht so. Die Jungen wussten vielleicht mehr über die Liebe und die Alten mehr über die Arbeit. Aber im Grunde genommen, waren die Lebenswelten noch nicht so weit auseinandergedriftet. Heute ist es so, natürlich auch durch die digitalen Medien, die ja auch ein Segen sein können, wie wir alle wissen, und manchmal auch ein Fluch, ist es halt so, dass viele von den Älteren da gar nicht mehr so mitkommen. Und die Jungen natürlich, die ganz Jungen uns was voraus haben. Und das kann positiv sein, wir können ja voneinander lernen. Kann aber auch negativ sein, dass die Jungen, Jüngeren dann vielleicht denken, oh Mensch, meine Mutter, mein Vater, die haben ja eh keine Peilung. Und dann so ein bisschen Missachtung da hineinkommt. Dazu kommt noch so ein bisschen, was das Verhältnis zwischen Jung und Alt ein bisschen erschwert, ist der Jugendwahn in den Medien. Damit sage ich euch sicherlich auch nichts Neues. Aber man bekommt eigentlich den Eindruck, dass älteres Leben minderwertiges Leben ist. Irgendwann kommt dann nur noch die Notschlachtung. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt mit Charlton Heston diesen Film, so eine Vision in die Zukunft, wo dann ältere Menschen einfach irgendwann getötet werden, weil sie halt der Planet überbevölkert ist und sie überhaupt nicht mehr so viel wert sind. Das ist natürlich jetzt eine gruselige Science-Fiction-Vision und da sind wir auch noch lange nicht. Aber man kann das schon beobachten, dass ältere Menschen in unserer westlichen Gesellschaft zumindest nicht mehr so ernst genommen werden, wie das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Also älteres Leben, minderwertiges Leben, Fragezeichen. Heute fürchten viele Menschen mehr als den Tod das Altern. Das ist eigentlich sehr schade. Wie verändert das unsere Sicht auf ältere Menschen und den Respekt ihnen gegenüber? Ich denke, wenn wir die Alten nicht mehr ernst nehmen, die älteren Menschen, dann haben wir auch keinen Respekt mehr vor ihnen. Diese etwas beunruhigende Veränderung im Verhältnis zwischen Jung und Alt, die findet man auch in Kulturen, die eigentlich der Tradition nach die Älteren sehr geschätzt haben. Ich kenne das von unseren Jahren in Israel, da haben mir immer öfter mal arabische Freunde auch erzählt, ja, also die jungen Leute, ich meine, vielleicht gibt's das hier auch, ne? Aber die jungen Leute, die achten gar nicht mehr auf uns, das verändert sich alles. Die orientalische Tradition ist eine Tradition, wo den Alten noch sehr viel Ehre entgegengebracht wird. Sie sind weise, sie haben Lebenserfahrungen. Man macht ihnen Platz auf der Straße oder wenn man irgendwo sitzt und die wollen vorbeigehen, dann macht man ihnen Platz, man fragt sie. Und das verändert sich auch gerade ganz stark in den orientalischen Kulturen. Ich weiß nicht, wie es in Asien ist, da ist es ja ähnlich mit dem Respekt eigentlich gegenüber dem Alter. In der biblischen Tradition werden Mütter und Väter, Großmütter und Großväter, die Alten, die Ältesten in Israel, von denen wird immer mit großem Respekt gesprochen. Die Weisheit und die Lebenserfahrung der Alten wird geschätzt und nachgefragt. Heute, wie ich schon sagte, wird Alter eher gleichgesetzt mit Inkompetenz, Irrelevanz, Demenz, selbst wenn man nicht dement ist. Alter wird mehr als Fluch, denn als Segen betrachtet. Das sind eigentlich Zeichen einer Kultur, die eigentlich im Innersten schon zutiefst krank ist. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen da Akzente setzen und helfen zu heilen und auch vielleicht ein Stück weit vorleben, den Respekt gegenüber den Älteren, die Wertschätzung gegenüber den Älteren. Wir wollen ja auch von unseren Kindern oder von der jungen Generation wertgeschätzt werden. Natürlich, und damit schließe ich dann diesen eher düsteren Ausblick, was auch noch so ein bisschen erschwerend hinzukommt in Beziehung auf das Verhältnis zwischen Jung und Alt, ist, dass wir heute ja immer mehr, also die junge Generation stammt zum großen Teil aus zerbrochenen Verhältnissen. Also ich bin selber ein Scheidungskind, aber das ist ja nun auch schon sehr lange her. Aber ich erinnere mich, als ich in der Grundschule war, es war ja erst in der Oberstufe, da war ich eigentlich die Einzige, deren Eltern geschieden war in der Klasse. Also da gab's das sonst nicht. Und heute, ihr seid sicherlich auch Eltern oder Lehrer oder kennt junge Leute, heute ist es eher die Ausnahme, wenn Kinder noch eine Mutter und einen Vater haben. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf unser Verhältnis gegenüber älteren Leuten. Also mein Vater war quasi weg, als ich 14 war. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf das Vaterbild, auch auf das Bild, das ich von Gott habe, der sich mir ja als Vater vorstellt in der Bibel. Und Kinder aus zerbrochenen Familienverhältnissen, so sehr sich die Eltern auch bemühen, bei denen sie dann bleiben, die werden immer, denke ich, auch ein Stück weit natürlich Vater oder Mutter vermissen und vielleicht auch ein bisschen negatives Vater- oder Mutterbild mitnehmen. Oder vielleicht sind auch gar nicht mehr so viele Leute da, eben nur noch ein Elternteil, vielleicht sind keine Großeltern mehr da oder die leben weit entfernt. Man hat also nicht mehr so viele unmittelbare Vorbilder, an denen man sich reiben kann. Es gibt kaum noch Berührungspunkte zwischen Jungen und Älteren. Und das kann sich auch negativ auf den Respekt und auf die Wertschätzung auswirken. Weil bei den alten Leuten sieht man nur, naja, die gehen komisch, die haben vielleicht einen Stock oder können nicht mehr mit dem iPhone umgehen. Aber man hat vielleicht noch nie richtig mit ihnen geredet und gehört, was sie für eine Weisheit und einen Erfahrungsschatz haben. Ich mag alte Leute sehr. Wir wohnen auch in einem Haus, wo wir die jungen Wilden sind mit unseren 45 Jahren, weil nämlich alle über 70 sind. Und manchmal sprechen wir miteinander oder wir haben jetzt unsere Mitbewohner auch schon mal eingeladen. Wir wohnen da erst seit August, aber auf ein Kaffeekränzchen. Und das war ganz toll, was so die älteren Leute erzählen. Und ich bin da immer ganz gespannt und ganz begierig auch zu hören, was die so für Lebenserfahrung haben, was die für Geschichten erzählen können. Das ist echt toll. Ja, ein Gedanke noch zu dem Konzept der Elternschaft in der Bibel. Das ist nämlich ein wichtiges Prinzip. Vater und Mutterschaft Gottes in der Bibel. Gott wird uns als Vater und als Mutter vorgestellt. Dementsprechend können unsere leiblichen Väter und Mütter auch nicht so uninteressant sein, wenn Gott selbst sich uns als Vater und als Mutter vorstellt. So ein kleiner Ausflug in die Bibel jetzt für die Freaks von Bibelfersen aus dem Psalm 27. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Oder Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Aus Sprüche 3, wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, oder das Kind erzieht, das er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Jesus hat einmal die mütterlichen Aspekte Gottes auch betont. Er sagte, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihren Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Kann man nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Also Gott möchte für uns sein, auch wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Jesus selbst hat Gott liebevoll Abba genannt, Papa. Und auch Paulus ermutigt uns im Römerbrief, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ja, Gott gibt uns selbst in der Bibel ein Bild von Vaterschaft und Mutterschaft, um sich selbst zu beschreiben. Was sagt er über Väter und Mütter, über Kinder und Eltern? Da habe ich auch ein paar Verse rausgesucht. Der Anfang ist jetzt ein bisschen hart, aber ich dachte, so ein Schocker macht uns ja auch mal wieder richtig wach. Verflucht ist, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das Volk antwortet, so soll es sein. Das findet ihr im 5. Mose, Kapitel 27, wo sich die Leute gegenseitig so Fluch und Segen zurufen. In Sprüche 20 heißt es, wer Vater und Mutter verflucht, dessen Leben wird verlöschen, wie eine Lampe in tiefster Dunkelheit. Und das zieht sich eigentlich so durch die ganze Bibel, dass es der Respekt gegenüber den Eltern wichtig ist. Ich sage später noch was dazu, was tun wir, wenn wir schwierige Eltern haben. Aber der Respekt, egal ob die Eltern schwierig oder nicht schwierig sind, nett oder nicht nett, der Respekt gegenüber den Eltern wird in der Bibel ganz wichtig genommen. Und damit wird sogar unser Lebensglück verbunden. Mein Sohn, denke immer an die Ermahnungen deines Vaters und habe die Weisung deiner Mutter stets vor Augen, heißt es auch im Sprüchebuch. Und hör auf deinen Vater, er hat dich gezeugt, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Im 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus an Timotheus, dass er die jungen Leute in der Gemeinde ermutigen soll, ihre Eltern zu versorgen. Das ist ja für viele von uns auch so ein Punkt, wo man sich vielleicht auch Sorgen macht. Die Eltern werden langsam älter. Was ist, wenn sie nicht mehr alleine können? Muss ich sie versorgen? Wie kann ich für sie sorgen? Und da sagt Paulus, sind Kinder oder Enkel da, dann sollen diese lernen, zuerst in der eigenen Familie Gottes Willen zu tun und ihre Angehörigen zu versorgen. Es gefällt Gott, wenn sie auf diese Weise ihre Dankbarkeit zeigen für das, was sie von ihnen, den Eltern, empfangen haben. Natürlich sagt Gott auch etwas zu den Eltern, in dem Fall zu den Vätern, aber ich denke, die Mütter sind da auch gemeint. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Also auch die Eltern sollen in guter Weise, in respektvoller Weise mit den Kindern umgehen. Auch das findet man natürlich in der Bibel. Noch ein kurzer Ausflug zu dem Verhältnis von Jesus zu seinen Eltern. Das war von Achtung geprägt, davon, dass er auch gute Grenzen zur richtigen Zeit gesetzt hat und auch von der Liebe und der Sorge um seine Eltern. Wenn wir an das Ereignis denken oder die Geschichte der 12-jährige Jesus im Tempel, da kommt er ja seinen Eltern abhanden und denkt sich auch gar nichts bei und vergnügt sich da im Tempel nicht mit irgendwelchen Spielchen, sondern redet da, diskutiert da mit den Schriftgelehrten. Und die Eltern, die das irgendwann merken, die kommen dann ganz aufgelöst hin und die Mutter, also ich hoffe, ich tue ihr da nicht Unrecht, aber die sagt dann mit einem vorwurfsvollen Ton: Junge, wusstest du denn nicht, dass wir uns Sorgen um dich machen? Wie konntest du nur? Also ihr könnt es ja mal nachlesen in der Bibel, ich habe es halt etwas ausgeschmückt, aber dann sagt Jesus: Ja, aber wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und das war jetzt gar nicht böse gemeint, sondern einfach eine Feststellung. Und dann heißt es aber, Jesus ging dann aber mit seinen Eltern und war ihnen wieder untertan. Obwohl er kompetenter war, in dem Fall, was die Beziehung zu seinem himmlischen Vater betrifft, vielleicht sogar in mancher Hinsicht schon weiser als seine Eltern, er geht mit seinen Eltern und ist ihnen untertan, so heißt es. Also er gehorcht ihnen, geht mit ihnen. Als er erwachsen geworden ist, sehen wir, dass er aber auch gesunde Grenzen setzt. Zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, da ist seine Mutter da, Jesus kommt später mit seinen Jüngern. Das ist offensichtlich eine Hochzeit von Verwandten. Und die Mutter sagt dann zu Jesus irgendwann: Jesus, der Wein ist ihnen ausgegangen, tu doch was. Und er sagt dann, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, also ungefähr wie: Frau, was hast du damit zu schaffen? Also das ist doch nicht deine Sache. In Klammer, ich tue schon was zu der Zeit, wenn ich das will und was ich will. Gut, die Mutter ist aber nicht beleidigt und sagt auch nicht: Wie redest du denn mit deiner Mutter? Sondern sie geht hin und sagt dann zu den Hausangestellten: Also was er euch sagt, das tut. Sie kennt ihren Sohn gut, sie weiß, dass er helfen wird. Und nimmt es Jesus auch gar nicht krumm, dass er ihr da so eine Grenze gesetzt hat. Eine andere Sache noch, da wird es dann ein bisschen komplizierter. Und ich denke, da kann man auch sagen, dass Maria ihren Sohn nicht respektiert hat oder aber auch seine Berufung nicht respektiert hat. Jesus ist dann schon mitten in seinem Dienst drin und heilt viele Kranke, hat kaum noch Zeit zu essen. Und dann kommt Maria mit seinen Brüdern. Anscheinend ist der Vater zu dieser Zeit schon gestorben oder war nicht abkömmlich in Nazareth, ich weiß es nicht. Nimmt also bietet die ganze Kraft der Familie auf und will ihn da aus diesem Haus rausziehen, wo er da nun gerade seinen Dienst tut. Und sagt quasi zu den Leuten: Geht mal hinein und sagt ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen hier. Und vorher heißt es noch im anderen Evangelium, die Brüder sagten, der ist verrückt geworden. Also offensichtlich hat Maria geglaubt, dass Jesus seinen Dienst irgendwie ein bisschen zu ernst nimmt oder vielleicht jetzt so ein bisschen Meschugge geworden ist. Was sagt Jesus da? Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, meine Brüder, das sind die Gottes Wort ernst nehmen, die Jesus lieb haben. Das ist nicht als Absage an seine Mutter gedacht, weil die ist ja weiterhin seine Mutter geblieben, sondern er hat in diesem Moment eine gute Grenze gezogen und hat gesagt: Das ist meine Berufung, das ist mein Dienst. Er wusste ja, für seine Mutter war gesorgt, da waren ja noch die Brüder, die waren zu Hause mit der Mutter. Aber er muss das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Und er darf ihm seine Mutter auch nicht reinreden. Also da sehen wir, dass er wirklich eine gute Grenze gezogen hat. Aber nicht in Bosheit oder so, sondern in Gehorsam zu Gott. Und später dann noch, und damit will ich das abschließen, das Verhältnis von Jesus zu seinen Eltern, als er am Kreuz ist, da hat er eigentlich keine anderen Gedanken, als um Vergebung zu bitten für die, die schlecht an ihm getan haben, und für seine Mutter zu sorgen. Also er sagt dann zu dem Jünger Johannes, der ist es wahrscheinlich, der da am Kreuz steht mit Maria, sagt er: Das ist jetzt deine Mutter, Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Also er will nicht gehen quasi, ohne für seine Mutter gesorgt zu haben. Das finde ich sehr interessant. Was bedeutet Eltern ehren? Wie geht das überhaupt? Die Wortbedeutung von ehren, wenn man da, die Theologen sind ja immer so ein bisschen verrückt, die wollen immer auf die genaue Wortbedeutung gehen. Manchmal hilft's, manchmal nicht. In diesem Fall ist es vielleicht ganz spannend. Die Wortbedeutung von dem Wort ehren, was da gebraucht wird im Hebräischen, ist eigentlich das Gewichtige, die Ehre, die Herrlichkeit. Es wird auch oft in Bezug auf Gott verwendet, aber natürlich auch in Bezug auf die Eltern. Das bedeutet offensichtlich, dass die Verpflichtung, die Verantwortung, die wir gegenüber den Eltern haben, dass wir die ernst nehmen sollen, dass die gewichtig ist. Die Eltern zu ehren, das ist gewichtig. Auch gegenüber Gott. Der Respekt gegenüber den Eltern ist eine wichtige Basis für Selbstrespekt. Wenn wir unsere Eltern verabscheuen oder ablehnen, dauerhaft, dann verabscheuen wir im Grunde genommen auch einen Teil von uns selbst und lehnen wir auch einen Teil von uns selbst ab. Es ist dann so, als ob wir unsere eigenen Wurzeln abschneiden und sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Egal, was unsere Eltern vielleicht alles falsch gemacht haben, wo sie schuldig an uns geworden sind, sie sind und bleiben unsere Eltern. Vielleicht sagst du dir, möglicherweise ist aber auch niemand hier, der sowas sagt heute Morgen, ich wüsste nicht, warum ich meine Eltern respektieren soll, warum ich meine Eltern achten soll. Da gibt es nichts, wofür ich dankbar sein kann. Stimmt das wirklich? Zumindest kannst du dankbar sein dafür, dass sie dich in die Welt gebracht haben und dass Gott dich dadurch gefunden hat, dass Gott an dir und durch dich arbeiten kann in dieser Welt. Respekt für unsere Eltern bedeutet nicht, dass wir alles entschuldigen oder gutheißen müssen, was sie getan haben oder noch tun. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist, die Eltern zu ehren. Im Gegenteil. Ein Rabbiner hat schon im 2. Jahrhundert nach Christus gesagt, das Schwierigste aller Gebote ist es, Vater und Mutter zu ehren. Das Schwierigste aller Gebote ist es, Vater und Mutter zu ehren. Ich habe auch vorhin schon erzählt, dass ich meinen Vater quasi vermisst habe, schon seit dem Alter von 14. Gut, manche können sagen, hast du Glück, dass du den noch so lange gehabt hast, weil viele Kinder, bei denen ist es ja heute schon früher, dass ihre Eltern auseinandergehen. Aber das hat, wie ich schon gesagt habe, natürlich auch Auswirkungen gehabt auf mein Bild von Gott als Vater. Und es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis in mein Erwachsenenalter hinein, dass Gott das geheilt hat und ich nicht mehr gedacht habe, Gott als Vater, na, auf den kannst du doch verzichten. Nicht, dass ich meinen Vater nicht gern habe. Wir haben heute auch wieder eine gute Beziehung zueinander. Aber ja, das hat irgendwie mein Bild von Vaterschaft geprägt, auch von Gott als Vater. Und da musste Gott ganz viel heilen, damit ich sagen konnte, ja, also eigentlich ist Vaterschaft in einem guten Sinne gemeint. Gott will für mich da sein, der geht nicht weg. Der ist nicht plötzlich weg und nicht erreichbar, sondern der bleibt da. So ist eigentlich Vaterschaft gemeint. Noch viele andere Dinge natürlich, nicht nur das Dasein, aber das war für mich so der Punkt. Und natürlich hat das auch Auswirkungen gehabt auf mein Bild von meiner Mutter. Meine alle Frauen heute Morgen, die hier sind, wissen, wie schwierig oft ein Verhältnis sein kann zwischen Teenager-Kindern, also Töchtern und Müttern. Und da ich ja nun alleine mit meiner Mutter war, waren die Spannungen natürlich auch immer zwischen uns beiden. Es gab ja keinen anderen mehr, an dem sich das entladen konnte. Und diese Spannungen haben auch sehr lange angehalten, bis in mein Erwachsenenalter. Aber da hat Gott auch viel geheilt. Und heute kann ich sagen, ich habe meine Mutter von Herzen lieb und auch meinen Vater, zu dem habe ich wieder eine gute Beziehung. Aber das hat lange gedauert und da musste Gott echt viel heilen. Aber letztlich hat es auch dazu geführt, dass ich in meiner Identität heiler geworden bin. Und deswegen sage ich das auch aus eigener Erfahrung. Wenn wir unsere Eltern ablehnen oder verabscheuen, in manchen Punkten zumindest, dann lehnen wir uns selber auch ab und wir verabscheuen uns selber. Dann schneiden wir uns von unseren Wurzeln ab. Natürlich ist vielleicht nicht alles gut, was geschehen ist, aber es ist wichtig, das Gute zu sehen und nicht die ganze Wurzel abzuschneiden. Sonst wird das Gewächs, was aus der Wurzel kommt, auch irgendwann welk. Ja, eine Freundin von mir, die sagte einmal, weißt du, wir müssen lernen, unsere Erwartungen loszulassen an unsere Eltern. Da denken jetzt manche vielleicht, wieso soll ich keine Erwartung mehr haben? Erwartung ist doch was Gutes. Aber manchmal kann uns Erwartung auch gefangen nehmen. Wenn ich immer erwarte von meinem Vater oder von meiner Mutter, dass sie etwas oder er etwas Bestimmtes tut, was er aber nie tun wird, weil er oder sie es einfach nicht hat, nicht kann, dann wird das immer so einen Keil in unsere Beziehung treiben. Und das ist wichtig, einfach Erwartungen auch loszulassen und zu sagen, also ich habe vielleicht nicht die Mutter, die ich mir gewünscht habe, oder ich habe vielleicht nicht den Vater, den ich mir gewünscht habe, wobei es ja die Frage ist, ob es überhaupt perfekte und ideale Mütter und Väter gibt, aber das ist okay so. Ich will die Erwartungen loslassen und ich will mit dem arbeiten, in Anführungszeichen, das nehmen, was da ist, was noch werden kann in unserer Beziehung oder was schon da ist. Unsere Eltern könnten ja genauso gut sagen, ich habe nicht die ideale Tochter oder den idealen Sohn, den ich mir gewünscht habe, den perfekten Sohn, die perfekte Tochter. Vielleicht hört ihr das auch manchmal, dann ist es schade, weil eigentlich sollte man sowas nicht ausdrücken, sondern mit Gott ausmachen. Also, es gibt es nicht, die ideale Tochter oder die ideale Mutter, den idealen Sohn, den idealen Vater. Wir müssen lernen, unsere festen Erwartungen loszulassen, sie Gott anzuvertrauen, aber offen bleiben auch für Wunder. Also nicht die Hoffnung aufgeben, das meine ich nicht. Aber zumindest unsere Eltern nicht mehr ändern wollen. Das wird in den meisten Fällen nicht mehr klappen, wenn die Eltern schon über 70 sind, die verändern sich nicht mehr. Gott kann immer noch was tun, ja, aber in vielen Fällen wird da nicht mehr so viel passieren. Und ich denke, das sollten wir akzeptieren, aber immer noch offen bleiben für Wunder. Ja, wichtig ist es natürlich auch, dass wir die eigene Schuld und das eigene Versäumnis anerkennen. Also nicht nur unsere Eltern ständig anklagen, innerlich oder auch mit Worten, sondern auch selber gucken, wo sind wir schuldig an ihnen geworden? Wo können wir uns bei ihnen entschuldigen? Manchmal ist das möglich, manchmal ist das nicht möglich oder nicht mehr. Dann können wir es mit Gott ausmachen. Und wenn wir versuchen wollen, mit unseren Eltern vielleicht über das zu reden, was sie uns schuldig geblieben sind oder was wir an ihnen vermissen, was wir uns von ihnen wünschen, dann ist es manchmal vielleicht von Erfolg geprägt, aber manchmal wird es auch so sein, dass die Eltern das überhaupt nicht verstehen. Und dann ist es auch gut, das ruhen zu lassen und zu sagen, okay, den Rest muss ich mit dir ausmachen, Gott. Ich will mit meinen Eltern in Frieden leben, ihre Schrullen und Eigenheiten respektieren, soweit das geht, und sie lieben und ehren. Noch eine kleine Geschichte, bevor ich dann auch zum Ende komme. Eine Freundin von mir, die hat mal erzählt, immer wenn sie ihre Mutter besuchte, dann musste sie, wenn sie ihre Hände im Waschbecken gewaschen hat, danach das Waschbecken trocken putzen. Oder sie musste ihre Schuhe in einer bestimmten Weise in den Flur stellen. Und dann kann man natürlich sagen, das ist ja ein bisschen seltsam, sollten wir dem Vorschub leisten. Aber sie hat dann gesagt, ach weißt du, das kann ich tun für meine Mutter. Das ist nicht schlimm, das tut mir nichts. Aber dann hat ihre Mutter sie einmal darauf angesprochen und gesagt, du hast dich nie um mich gekümmert, als unser Vater gestorben ist, mein Mann gestorben ist. Ja, und das war einfach nicht wahr. Und da hat meine Freundin dann gesagt, hör mal Mama, du weißt, dass das nicht wahr ist. Ich bin extra gekommen aus dem Ausland, um für dich zu sorgen. Und ich erwarte jetzt eine Entschuldigung von dir. Und als diese Entschuldigung nicht gekommen ist, dann ist sie aufgestanden und gegangen. Nicht für immer, sie ist dann nachher wieder zurückgekommen, aber sie hat erstmal eine deutliche Grenze gesetzt und quasi ihre Mutter davor bewahrt, sich weiter an ihr zu versündigen. Das finde ich auch sehr spannend. Auch das kann Eltern ehren heißen. Gesunde Grenzen setzen, nicht in Wut, aber sagen, ich setze jetzt hier eine Grenze, ich kündige das vielleicht auch an und wenn du diese überschreitest, dann muss ich den Rückzug antreten. So bewahren wir unsere Eltern auch davor, sich an uns zu versündigen. Und uns bewahren wir davor, wieder verletzt zu werden. Ja, der Lohn dafür, die Eltern zu ehren, ist dem biblischen Wort zufolge langes und gesegnetes Leben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Lass uns die verbleibenden gemeinsamen Jahre, da spreche ich jetzt als jemand, dessen Eltern auch jetzt schon so um die 70 sind, nutzen, so gut es geht, die Beziehung so leben, wie sie ist. Noch Wunder erwarten, aber nichts mehr erwarten, was nicht mehr werden wird. Gott um Gnade bitten, um Weisheit, um Liebe für unsere Eltern, um Respekt. Amen.